Guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, noch nie gesehen haben, ich heiße Rüdiger Schulz und wie das schon in der Einführung gesagt wurde, ich komme aus der FEG Rothenburg. Meine Predigt, aber die Liebe ist die größte und es geht darum, wie Jesus geliebt hat und wie wir auch lieben sollten. Und alles, was ich sage, um Missverständnisse vorzubeugen. Letztes Mal gab es eine kleine Irritation. Ich möchte einfach, dass alles, was ich sage über Personen, Gemeinden und so, das ist nicht jetzt speziell auf diese Gemeinde gemünzt, sondern das ist allgemein gesagt. Letztes Mal gab es da einen kleinen Zwischenfall. Gut, ich möchte noch mal ganz kurz beten. Vater im Himmel, danke. Lass uns heute nicht über dich reden, sondern rede du zu uns selbst, zu unseren Herzen, dass wir dich erkennen, deine Herrlichkeit und wozu du uns geschaffen hast. Hab Dank für diese Gnade. Amen. Wir feiern ja nun bald Ostern. Der Countdown läuft. Die Epiphanias-Wochen, für die, die so ein bisschen mit der Kirche, mit der evangelischen Kirche noch verbunden sind, die Epiphanias-Sonntage sind vorbei. Der heutige Sonntag ist der Sexagesime, also man zählt jetzt schon rückwärts auf Ostern hin. Und welche Verse passen da besser für die Vor- und Osterzeit als die Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 17? Da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Die ersten Worte, Gott hat die Welt geliebt. Es geht also in der heutigen Predigt um die Liebe. Und ich möchte in meiner Predigt nur einen einzigen Punkt aus diesem ganz bekannten Bibelvers aus dem 1. Korinther 13 vorlesen. Das Kapitel heißt ja Preis der Liebe und da heißt es im 13. Vers, nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe steht über allem und um diese Liebe, Christi, soll es heute gehen. Bevor wir nun das 13. Kapitel des Korintherbriefes betrachten, wie es unser Leben beeinflussen sollte, wollen wir erstmal gucken, wie Jesus liebte. Und dann wird uns klar werden, was Liebe eigentlich ist, was für eine Liebe er auch von uns erwartet. Lesen wir einmal Johannes 15, dort steht im Vers 9, gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Wann sagte Jesus diese Worte? Die stehen in den Kapiteln 14 bis 16 des Johannesevangeliums. Da stehen diese Worte unter dem Titel Abschiedsreden Jesu. Jesu hatte mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Er hatte ihnen die Füße gewaschen und nun rüstete er sie zu auf die schwere Zeit, die vor ihm lag, aber auch vor den Jüngern. Und er redete hier von der Liebe. Gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch auch. Die erste Hälfte dieses Satzes, gleich wie mein Vater mich liebt, das erscheint uns doch ganz selbstverständlich. Dass der Vater seinen Sohn liebt, das ist ja klar. Aber hat es je jemand gegeben, der mehr Liebe würdig gewesen wäre als Jesus für seinen Vater? Nie herrschte auch nur die allergeringste Unstimmigkeit oder irgendein Gegensatz zwischen Vater und Sohn. Nie wurde das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn durch irgendetwas gestört. Da war es für den Vater, wenn ich es einmal menschlich sagen darf, nicht schwer, den Sohn zu lieben. Was sagt Jesu in dem Wort? Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Wort. Seine Speise ist das, den Willen Gottes zu tun. Und nun kommt die zweite Hälfte des Verses, gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch auch. Und da fängt man schon an, sich zu wundern. Waren denn die Jünger so liebenswert? Waren sie so liebenswürdig? War es so leicht, sie zu lieben? Der Herr sagt, gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Was haben ihm doch die Jünger für Mühe gemacht? Wie viel Not hat er mit ihnen gehabt? Und wie unverständig waren sie doch? Ja, wenn es ihm darauf angekommen wäre, Menschen zu finden, die seiner Liebe würdig gewesen wären, dann hätte er die Jünger an sich gar nicht lieben können. Die waren gar nicht so liebenswürdig. Aber es kam dem Herrn nicht darauf an, dass diejenigen, die er liebte, besonders liebenswürdig waren. Er liebte, weil er gar nicht anders konnte als lieben. Er liebte, weil er lieben musste. Sein Leben war Liebe. Und das wollen wir uns einmal etwas genauer ansehen. Wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. So steht es im Johannes 13. Und da war auch ein Judas dabei. Und auch den Judas hat er so geliebt wie alle anderen. Ohne Unterschied. Und woher weiß man das? Aus der Geschichte vor seiner Gefangennahme, als er sagte, einer unter euch wird mich verraten. Da haben alle Jünger gefragt, Herr, bin ich's? Herr, bin ich's? Da hat noch niemand an den Judas gedacht. Stellen wir uns einmal vor, Jesus hätte mit dem Petrus vorher einmal über Judas gesprochen. Vielleicht hätte er gesagt, du Petrus, ich habe solche Sorgen um den Judas. Ich fürchte, das geht nicht so gut mit ihm. Wenn er einmal nur so gesprochen hätte, dann hätte Petrus jetzt gewiss gesagt, meinst du den Judas, Herr? Du sagtest ja schon, dass mit Judas etwas nicht in Ordnung ist. Aber Jesus hat nie ein einziges Wort über Judas hinter seinem Rücken geredet. Dass er ihn kennt und auch durchschaut, das sagt er schon im Kreis seiner Jünger hinein. Einer unter euch ist ein Teufel. Aber hinter seinem Rücken sagte er nie ein einziges Wort. Wenn Jesus jemals Unterschiede gemacht hätte in der Behandlung seiner Jünger, wenn er den Judas anders behandelt hätte als die übrigen, dann hätten sie sich beim Abendmahl alle sofort dem Judas zugewandt, hätten ihn angesehen. Ja, wir haben das schon alle gemerkt, dass du Judas durchschaut hast. Aber Jesus hat nie Unterschiede zwischen den Jüngern gemacht in Bezug auf die Liebe. In Bezug auf ihr Verständnis, auf ihre geistige Aufnahmefähigkeit, da hat er wohl Unterschiede gemacht, aber nicht in Bezug auf die Liebe. Als er auf den Berg der Verklärung ging, da nahm er nicht alle Jünger mit, nur die drei, die das meiste Verständnis hatten. Und im Garten Gethsemane nahm er auch nur die drei beiseite und sprach auch nicht alle Jünger an. Aber wie wenig verstanden sie die Bedeutung dieser Stunde. Er kam und fand sie schlafen und ihre Augen waren voll Schlafs. Aber wenn Jesus solche Unterschiede macht zwischen seinen Jüngern und sie nicht alle mitnahm in solchen Stunden, in seiner Liebe machte er überhaupt keinen Unterschied. Er liebte Judas ebenso wie die anderen Jünger. Überlegen wir doch einmal, durch welch eine Schule der Liebe ist Jesus gegangen? Stell dir einmal vor, täglich mit einem Menschen zusammen zu sein, von dem man weiß, der betreibt deinen Tod. In den vertrautesten und heiligsten Stunden, Judas war dabei. Die wunderbarsten Worte des Herrn, Judas hat sie gehört. Täglich und stündlich mit einem Menschen zusammen zu sein, der einem den Henker überliefern wird. Was für eine Aufgabe war das? Und wie hat Jesus die Aufgabe erfüllt? Er hat geliebt, auch den Judas, unverändert, unvermindert, bis nach Gethsemane. Mein Freund, warum bist du gekommen? Fragt er den Judas. Und dieses Wort, mein Freund, das war bestimmt nicht ironisch gemeint vom Herrn. Auch da hat er ihn noch geliebt. Und nun müssen wir noch einen Schritt weitergehen und einen Blick auf das Kreuz werfen. Seine Hände und Füße sind angenagelt. Ein ungerechter Richter hat ihn verurteilt. Neidische Priester haben ihm den Tod überliefert. Soldaten haben ihn gequält und gemartert. Und was macht er? Jesus liebt. Was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wem gilt diese Liebe? Seinen Feinden. Er möchte auch, dass Pilatus, dass Hannas und Kaiphas auch noch gerettet würden. Er würde sich auch freuen, wenn Herodes, ja, wenn alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kämen. Er fragt nicht nach liebenswürdig oder unliebenswürdig. Er fragt auch nicht nach gut oder böse. Er liebt einfach. Und egal, was du getan hast oder im Herzen hast, Jesus wartet auch auf dich mit offenen Armen, dass du dich ihm öffnest. Er liebt dich, auch wenn du ihm immer wieder Kummer bereitest. Wie ist es denn mit uns? Jetzt wird es Zeit, dass wir mal einen Blick von Jesus wegwerfen auf uns. Wie lieben wir denn? Ist das nicht so, wenn wir mit schwierigen Menschen zusammen sind, gehen wir entweder ihnen aus dem Weg oder wir strafen sie mit gewisser Missachtung. Wir hoffen, dass wir mit unserem bösen Nachbarn so wenig wie möglich zu tun haben wollen. Und was sagt Jesus dazu? Gleich drei Worte hinter diesem "gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch auch". Da steht ein anderes Wort. Da steht, das ist Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Steht das wirklich da? Ja? Wir sollen uns untereinander lieben, wie er seine Jünger geliebt hat. Wir haben ja nun gehört, wie er geliebt hat. Und ebenso sollen wir uns untereinander lieben. Können wir dieses Wort überhaupt ertragen? Was werden wir jetzt sagen? Oder was muss ich jetzt besser sagen? Ja, ich muss bekennen, mein ganzes Leben, das war im Grunde genommen nur ein einziges Drehen um mich selbst. Und da fand man den Namen Liebe für deinen Nächsten eigentlich gar nicht. Und doch steht das Wort Christi da. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch liebe. Und das ist nicht nur eine Möglichkeit oder ein Wunsch von Jesus. Es steht hier, das ist mein Gebot. Und wir können uns über dieses Gebot nicht einfach hinwegsetzen. Wie stand es denn bisher um unsere Liebe? Ich will es euch sagen. Habt ihr alle mal eine Schnecke beobachtet? Auf zwei lange Fühler trägt er vor sich her. Und wenn nur einer der Fühler sanft berührt ist, schwupp, ist die ganze Schnecke weg. Und die Störung ist empfindlicher. Was tut die Schnecke dann? Wie gesagt, sie zieht nicht nur die Fühler ein, sondern sie zieht sich ganz in ihr Schneckenhaus zurück. Sie will mit dieser bösen Welt nichts mehr zu tun haben. Die böse Welt. Und das ging auch mir mein ganzes Leben lang so, auch als ich bekehrt war. Und so war es schon lange Zeit auch in meiner Familie. Ich kann das ruhig erzählen. Ich war im Grunde genommen immer das schwarze Schaf meiner Familie. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, wer war nicht anwesend? Meine Mutter und meine Schwester. Sie waren auf eine Kreuzfahrt gefahren. Sie hatten den Termin bei der Buchung angeblich vergessen und nun wollten sie nicht mehr stornieren. Da ist noch wesentlich mehr passiert, aber ich kann das alles nicht erzählen, denn der Herr Jesus hat mir alle Bitterkeit und so aus dem Herzen genommen. Ich habe vergeben können. Damals war meine Reaktion aber auch wie eine Schnecke. Fühler rein und weg, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Aber im Grunde genommen sind das alles nur Peanuts, wie man heute sagt. Wer an Jesus Christus glaubt, der muss nicht mehr beleidigt sein oder gar hassen. Ich gebe jetzt hier einen Bericht wieder von einem französischen Evangelisten, der hieß Erino da Poso. Ich habe diesen Bericht aus dem Buch von Wilhelm Busch, aus seinem Buch Jesus, unser Schicksal. Und dieser da Poso, der berichtet, der lebte, der starb 1974, der berichtet aus seiner Zeit, seiner Inhaftierung in einem deutschen Konzentrationslager. Und ich lese das jetzt mal vor. Er erzählt: Um die Mittagszeit ließ mich der Lagerleiter holen. Er saß an einem gedeckten Tisch. Ich hatte brüllenden Hunger. Und dann begann er, mir einen Gang nach dem anderen vorzuessen. Ich musste stramm stehen, zusehen und starb fast vor Hunger. Zuletzt ließ er sich einen Kaffee bringen. Auf ein Päckchen daneben zeigend sprach er: Sehen Sie, das hat Ihre Frau aus Paris geschickt. Gebäck. Ich wusste, wie wenig es zu essen gab und wie meine Frau gespart haben musste, um diese Plätzchen zu machen. Und dann fing der Lagerleiter an, sie aufzuessen. Ich bat ihn: Geben Sie mir wenigstens eins. Ich will es nicht essen. Ich möchte es zum Andenken an meine Frau haben. Und lachend aß er das letzte Plätzchen auf. Das ist ein Moment, in dem man zu hassen beginnt. Naposo berichtet dann weiter: Aber in dem Augenblick wurde mir klar, was es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ich konnte den Mann auf einmal lieb haben. Ich dachte: Du armer Mann, keinen Menschen hast du, der dich liebt, nur Hass umgibt dich. Wie gut habe ich es als Kind Gottes. Und da, als er das gedacht hatte, da sprang der Lagerleiter auf, der spürte das und er rannte hinaus. Naposo hat diesen Mann nach dem Krieg aufgesucht. Und als er die Tür öffnete, da wurde der Mann bleich. Sie wollen sich rächen. Ja, sagte Naposo, ich möchte eine Tasse Kaffee mit Ihnen trinken. Und im Auto habe ich eine Torte mitgebracht. Und jetzt essen und trinken wir zusammen. Und da ging es dem Lagerleiter erschütternd auf, dass ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, nicht mehr hassen muss. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in sein Herz. Soweit. Und jetzt muss ich mal ganz leise fragen: Reagieren wir nicht über wesentlich geringere Dinge empfindlich und haben wir vielleicht sogar noch einen Hass in unserem Herzen, wenn irgendeine Kleinigkeit uns berührt, wenn mein Ich, mein Ego nicht genügend gewürdigt wird, ziehen wir uns nicht zurück, sprechen kein Wort mehr, ja und sogar vielleicht Hass macht sich breit? Ich glaube, wir alle müssen irgendwie zugeben, dass das ein Bild auch aus unserem Leben ist. Jesus sagt: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Und damit wir dieses Gebot erfüllen können, müssen wir unser Herz reinigen und öffnen, damit Gott diese göttliche Liebe in unser Herz gießen kann. Wir sollen unseren Nächsten lieben, ja, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und wir stecken schon manchmal in der Bruderliebe fest. Schon da hat es manchmal gemangelt. Und anstelle der Liebe zu allen Menschen habe ich Sympathie nur mit einigen gehabt. Einen Bruder konnte ich lieben, der war mir sympathisch, den anderen nicht. Aber von sympathisch und unsympathisch steht absolut nichts in der Bibel. Und anstelle der Bruderliebe kommt sogar manchmal auch Schadenfreude. Ja, ich spreche auch hier aus ureigenster Erfahrung. Man sollte es kaum glauben, aber es ist wahr. Da ist etwa ein Bruder, der geistlich gesehen einen falschen Weg gegangen ist. Er hat irgendeine besondere Meinung, der er eigensinnig folgt. Er lässt sich nichts sagen. Nun, dann lässt man ihn seiner Wege gehen und sagt: Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Es kann ja nicht gut gehen, das ist ja unmöglich. Und richtig, nach einiger Zeit stellt man fest, es ist gerade so gekommen, wie ich das gesagt habe. Und dann empfindet man eine gewisse Freude, dass man Recht behalten hat, dass die eigene Einschätzung richtig war. Und man bedenkt gar nicht, er ist doch mein Bruder, der Liebe und Hilfe bedarf. Und wenn mein Bruder fällt, dann muss ich ihm helfen, denn er ist ja mein Bruder. Der Bruder, der den falschen Weg geht, braucht nicht unsere Urverurteilung oder Aburteilung oder auch unsere Prophezeiungen. Er braucht unsere Liebe. Anstatt dabei zu stehen und auf seinen Fall zu warten, sollten wir lieber beten: Herr, bewahre meinen Bruder. Er ist ja mein Bruder, lass es nicht zu, dass mein Bruder fällt. Und um der Gerechtigkeit mit den Frauen herzustellen, das gilt natürlich auch für die Schwestern. Woran fehlt es oft in unserem Leben, in unserem Familienleben, in unserem Gemeinschaftsleben? An Liebe fehlt es. Ich liebe das Alte Testament und da habe ich doch etwas Wunderbares entdeckt. Im Alten Testament, wisst ihr alle, da gab es im zweiten Mose, da steht genau, wie was Gott alles haben wollte für sein Heiligtum, für die Stiftshütte. Und da war auch, wie der Priester gekleidet werden sollte. Und dieser Priester, der sollte ein Amtsschild auf der Brust tragen, am Herzen. Eine Goldplatte mit 12 Edelsteinen darin befestigt. Für jeden Stamm Israel stand ein Edelstein. Ich lese mal die Bibelstelle aus 2. Mose 28 etwas gekürzt vor. Das Amtsschild sollst du machen nach der Kunst wie den Leibrock von Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Dann kommt ein Vers, den überschlage ich. Und sollst füllen die 4 Reihen voll Steine. Die erste Reihe sei ein Sarder, Topas, Smaragd. Dann kommen noch die anderen Steine. In Gold sollen sie gefasst sein in allen Reihen. Und sollst nach den 12 Namen der Kinder Israel stehen, gegraben vom Steinschneider, auf dass einem jeglichen ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild, dieses Amtsschild? Die Edelsteine als Symbol für die 12 Stämme Israels, getragen auf dem Herzen von dem Priester. Warum erzähle ich das? Was sagt denn das Neue Testament über uns? Da steht es im 1. Petrusbrief, wir sind das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Auch wir sollen so ein Amtsschild tragen. Aber was oder wie viele Steine tragen wir denn da drauf? Wahrscheinlich nur 4. Ihr kennt aus der Schule alle sicher noch die Deklination von ich. Ich, meiner, mir, mich. Und die christliche Version, die heißt dann ich, meiner, mich, mir. Gott segne diese 4. Und wenn ihr denkt, jetzt hebe ich meinen Zeigefinger auf, dann irrt ihr euch. Ich predige in erster Linie immer mir selbst. Und es mangelt mir so viel. Vor allen Dingen fehlt mir die Liebe. Und ich habe mich bei diesen Texten gefragt, Herr, was soll ich denn tun? Mich zusammennehmen? Das wird nichts helfen. Liebe lässt sich nicht befehlen. Wie kann ich denn dahin kommen, so zu lieben, wie der Herr Jesus geliebt hat? Jesus spricht von einem Gebot. Das hatte ich schon gesagt. Und ich kann nichts, auch gar nichts vorweisen. Das Wort hat mich richtig runtergezogen. Und ich sah immer nur mein altes, elendes Wesen in mir. Und ich wusste nicht, wie ich diese Liebe in mein Herz bekommen könnte. Und wie Gott es manchmal so macht, er antwortete dann doch ganz schnell. Nicht, dass er mein Herz vollgestopft hat mit Liebe. Er zeigte mir ein Wort. Ein Wort auch wieder aus meinem geliebten Alten Testament. Und das Wort ist so wunderbar, so mutmachend und so umfassend. Das ist ein Wort, wie es im Grunde genommen nur ein liebender Vater mit zu seinem Kind sprechen kann. Und das Wort, das ich aufschlug, steht im Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Da heißt es in Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was bedeutet das? Das ist zunächst eine Radikalkur, die Gott mit uns vornehmen will. Aber es geht nicht anders. Das alte Herz muss weggenommen werden und alles reparieren und herumdoktern und flicken unseres Herzens ist umsonst. Denn die Schrift sagt, wir haben ein steinernes Herz. Nun meint man doch ab und zu, dass man doch ein gutes Herz habe. Man betet vorm Essen, man spendet, man besucht regelmäßig den Gottesdienst. Aber die Bibel zieht einem doch den sicher geglaubten Boden unter den Füßen weg. Sie sagt, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. So heißt es schon zu Noahs Zeiten. Und Jesus hat das gleiche Urteil über unser Herz gefüllt. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das heißt jetzt nicht, wie manche meinen, aus dem Herzen kommen neben guten Gedanken auch einige üble Gedanken. Jesus will sagen, aus dem Herzen kommen nur arge Gedanken. Und warum? Weil es durch und durch verdorben ist. Und wie es so wäre, dass aus dem Herzen neben einigen argen Gedanken auch noch gute Gedanken kämen, dann würde Gott nicht von dieser Radikalkur sprechen. Dann würde er doch nur sagen, ich will eure argen Gedanken aus dem Herzen wegnehmen. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen. Und weiter. Und ich will einen neuen Geist in euch geben. Wenn wir das alte Herz schon nicht behalten dürfen, dann dürfen wir den alten Geist auch ebenso wenig behalten. Der alte eigene Geist, das ist die Gesinnung des natürlichen Menschen, der nur für sich selbst lebt. Seine Gedanken sind nur auf irdische Dinge gerichtet. Er hat die Welt lieb und ihre Verführung, ihre Lust. Mit unserem alten Geist ist nicht viel zu machen. Er kann ebenso wenig repariert werden wie das alte Herz. Und da gibt es nichts anderes, als dass Gott unseren alten Geist der Eitelkeit, der Selbstsucht, der Eigenliebe, kurz gesagt, unser altes Ego, unser Ich, wegnimmt und uns einen neuen Geist gibt. Was ist das für ein neuer Geist? Das ist Gottes Geist selber. Und da ist es selbstverständlich, dass es eine komplette Veränderung gibt, wenn Gott uns seinen Geist mitteilt. Dann trachten wir nicht mehr nach irdischen Dingen, die vergänglich und wertlos sind, sondern wir trachten nach dem, was droben ist. Dann machen wir uns keine Sorgen mehr über unser kurzes Erdenleben, sondern wir legen unser Leben in die Hand von unserem Herrn Jesus, der all unsere Bedürfnisse kennt und der alle unsere Gebete hört und erhört und wenn sie nach seinem Willen sind. Und dann ist es unser Bedürfnis, dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Reich komme und dass sein Wille geschehe. Der Geist Gottes ist für uns so wichtig, denn es heißt ja in der Schrift, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und jetzt kommt noch Hesekiel 36, Vers 27 dazu. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir haben eben gehört, was für gewaltige Veränderungen es gibt, wenn Gottes Geist von uns Besitz ergreift. Da wird alles neu. Und jetzt bekräftigt Gott sein Wort noch einmal und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir sollen solche Leute werden, die die Gebote halten können. Dreimal wird das in diesem Text wiederholt. Ist es denn möglich, dass wir jemals solche Leute werden? Wenn ich ehrlich bin, muss ich doch sagen, ja, je länger ich mit Gott gehe, desto mehr erkenne ich Fehler und Sünde in mir. Lieber Gott, kann ich wirklich so ein Leben führen nach deinem Willen? Muss ich das nicht anzweifeln? Was sagt das Wort? Es steht ganz klar und unzweideutig hier. Gott will solche Leute aus uns machen, die in seinen Geboten handeln. Gott hat gesagt, ich will. Und wenn Gott das gesagt hat, dann habe ich kein Recht zu sagen, dieses Ich will wird sich doch nie erfüllen. Und wenn du, mein Gott, das gesagt hast, dann glaube ich es einfach und gebe mich in deine Hand und vertraue dir im kindlichen Glauben. Nun kann man noch die berechtigte Frage stellen, wie oder durch wen soll das geschehen? Und wir wissen alle, dass alles durch den Sohn Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, geschehen kann. Denkt an das Bibelwort aus Römer 8. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Der Kreis schließt sich. Im Glauben nehme ich Gottes Gabe eines neuen Herzens an. Und die Liebe Gottes spiegelt sich wieder in dem eben genannten Vers über seinen Sohn, der für unsere Rechtfertigung sein Leben und sein Blut gab. Was hat Jesus für uns durch seine Liebe geschaffen? Wir können vor Gott ohne Sünde dastehen, damit wir Gott im Allerheiligsten vor seinem Gnadenstuhl anbeten können. So wird er nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, im völligen Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser, und lasset uns halten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Wir haben die Möglichkeit, in das Allerheiligste zu kommen. Auch dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Was für einen Bibelvers hatten wir denn am Anfang der Predigt gehört? Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Soweit. Amen. Ich will noch mal ganz kurz beten. Ein Vers noch aus der Bibel. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr Jesus, danke, dass die Liebe eine Gabe ist. Dann können wir sie uns von dir schenken lassen. Und deshalb wollen wir dich bitten, dass du die Liebe durch deinen Heiligen Geist ausgießt in unsere Herzen. Amen.